Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Nina Grimm. Sie ist Familienpsychologin, kognitive Verhaltenstherapeutin, Bestsellerautorin und zweifache Mama. In ihrem aktuellen Buch »Wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid« beschreibt sie 10 Fehler, die Elternpaare gerne begehen und wie man sie vermeiden kann. Ich wollte von ihr wissen, wie man genau das hinbekommt, eine funktionierende Elternbeziehung, die sich nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf die Beziehung selbst fokussiert. Bevor wir gleich mit dem Gespräch starten, noch ein Hinweis auf die erste Goldkind-Konferenz, die am 21. Juni 2024 in München stattfinden wird. An diesem Tag werden wir über die Zukunft der Psychotherapie sprechen, über digitale Wege aus der Versorgungskrise mit vielen spannenden Experten. Weitere Informationen zur Konferenz und auch die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter goldkind-stiftung.de/goldkind-konferenz.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Nina, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Partnerschaften, Eltern und Beziehungen sprechen zu können und alles, was da dazwischen so alles passiert. Herzlich willkommen.
Mega schön, hier sein zu dürfen. Grüß dich auch, lieber Daniel.
Du hast ja ein Buch geschrieben mit einem Titel, wir haben gerade schon drüber gesprochen, der so ein bisschen die Nation spaltet, nämlich wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid. Und darin beschreibst du 10 Tipps oder 10 Fehler, die Elternpaare gerne begehen und wie man die verhindern kann. Wenn wir vielleicht mal ganz vorne anfangen, man ist ja erstmal in einer normalen Partnerschaft, da sind noch keine Kinder da, man mag sich, man schätzt sich, alles ist wunderbar und dann
im besten Fall.
Und dann kommt da auf einmal so ein kleiner Mensch ins Leben und man muss mit einer vollkommen neuen Situation klarkommen. Was passiert denn da in dieser Transformation eigentlich?
Ja, erstmal ist es hier eine komplett neue Rolle, die wir vorher nicht erproben können. Und das finde ich schon einfach auch nochmal wichtig, das zu benennen. Normalerweise hast du ja immer die Möglichkeit, mal was anzuprobieren, also in den Schuh erstmal reinzuschlüpfen. Ja, wenn du dir überlegst, ein bestimmtes Fach zu studieren zum Beispiel, dann machst du ein Praktikum. Wenn du dich auf Stellen bewirbst und so weiter, dann kannst du dir das Unternehmen angucken. Du kannst vielleicht schon mal reingehen etc. Also wir haben uns, oder auch wenn du sagst, du möchtest eine Beziehung eingehen, du hast ja erstmal die Möglichkeit, du möchtest vielleicht heiraten, verbindlich in eine Beziehung reingehen, dann hast du ja auch erstmal die Möglichkeit, die Person erstmal kennenzulernen und da einfach auch Schritt für Schritt reinzuwachsen, das zu erproben. Und das haben wir beim Thema Elternschaft nicht. Es ist eine der wenigen Dinge im Leben, die wir im Voraus nicht wirklich testen können, die wir nicht erproben können. Und wir werden alle, egal wie gut wir scheinbar irgendwie vorbereitet sind, da erstmal richtig radikal ins kalte Wasser reingeschmissen. Und dann ist das eine komplett neue Rolle, in der wir uns befinden. Also die Rolle der Mutterschaft, die Rolle der Vaterschaft, aber eben auch die Rolle von auf einmal nicht mehr nur Partnerin oder Partner zu sein, sondern eben diese Doppelbelastung auch zu haben. Und wenn wir in so neue Rollen reinkommen, dann ist das zumindest aus psychotherapeutischer Sicht immer eine Steilvorlage dafür, dass wir in Krisen reinschlittern und eben auch das, was häufig passiert bei vielen Paaren, dass sie durch die Rolle Mutter, Rolle Vater, zumindest auf Paarebene, in die Krise reinrutschen.
Also sind wir da eigentlich auch direkt schon bei dem ersten Fehler, den du in deinem Buch beschreibst, nämlich diese Vorbereitungslücke, dass wir uns eigentlich gar nicht so wirklich damit beschäftigen, was da auf uns zukommt und wir uns vielleicht auch bei all der Freude auf den Nachwuchs da in eine gewisse Euphorie hineinsteigern, die dann so einen ganz harten Realitätscheck auf einmal bekommt.
Ja, ich denke, das Tückische ist halt wirklich, dass wir uns nur sehr bedingt wirklich darauf vorbereiten können. Also kleine Anekdote von meinem Lieblingsschwager, der hat am Wochenende auf unsere Kids aufgepasst und der kann, also selber noch kinderlos, und der kannte unsere Kids, die sind in einem guten Kontakt und der war auch schon mal mit denen den Nachmittag zusammen und hat viele Freunde auch in seinem Bezugskreis, die Kinder haben. Aber als wir an diesem Wochenende, ich werde es niemals vergessen, wir sind am Sonntag nach Hause gekommen und der saß wirklich vollkommen fix und foxy, fertig mit den Nerven vor uns und sagt solche Sachen. Ich sage, es ist einfach so krass, du hast ja einfach wirklich nie Pause. Na, du bist ja wirklich einfach die ganze Zeit gefordert, so, und musst die ganze Zeit einfach nur am Machen und am Tun. Und Konrad und ich, wir saßen so da und waren so, ja, ja, natürlich, so. Und das ist wirklich was, wenn du das nicht erlebst und erfährst, du kannst dir das auch nur sehr bedingt vorstellen im Voraus, was das wirklich bedeutet, bis du eben reingeworfen wirst. Und ich denke, eine der wenigen Dinge, die wir relativ sicher sagen können, ist, dass wenn wir Eltern werden, dass wir auf jeden Fall Stress haben werden. Und deswegen ja auch mein Vorschlag, dass das die eine Sache ist, die komischerweise auf keiner Checkliste steht, ja, dass wir uns als Paar der Frage widmen, wie gehen wir mit Stress um? Und wie können wir uns gegenseitig darin unterstützen, dass wir uns im besten Fall da gegenseitig auch rausholen können, uns gegenseitig empowern können, uns wirklich gegenseitig tragen können, anstatt uns, wie es halt eben so häufig passiert, wie es auch bei mir und Konrad passiert ist, uns dann noch zusätzlich dafür ins Knie zu schießen und das Ganze nur noch schlimmer zu machen.
Wie steht's denn eigentlich um die Rollenverteilung? Ist das was, was ich mir davor als Paar mal überlegen sollte, wer eigentlich was wie macht in Zukunft, oder ist das was, was eher organisch danach entstehen sollte?
Ja, auf jeden Fall was super häufig passiert, ist, dass wir eben uns genau diese Frage nicht stellen und dann ganz, ganz häufig in so klassische Rollenklischees reinschlittern. Ja, also sie ist für alles verantwortlich, was mit Kind zu tun hat, und er fürs Brot verdienen und fürs Rasenmähen und fürs Auto. So, das ist das, was super, super häufig in heterosexuellen Beziehungen passiert. Und tatsächlich was uns homosexuelle Paare voraus haben, weil die sich viel mehr auf der Ebene austauschen, wer von uns kann denn was gut, und darauf basierend die Aufgaben verteilen. Und auch, was tatsächlich auch dazu führt, dass die sich im geteilten Miteinander wegen Alltagsbanalitäten tatsächlich weniger häufig streiten als heterosexuelle Paare über so geteilte Aufgabenfragen. Deswegen ist es auf jeden Fall was wir uns abschauen könnten, wie ich finde, ja, dass wir uns als werdendes Elternpaar oder auch wenn wir schon Kinder haben, wirklich die Frage stellen, so, hey, wer von uns hat denn welche Kompetenzen? Wer kann und möchte vielleicht auch das eine oder andere einbringen? Oder gibt's auch wirklich was, wo ich sag so, du, da bin ich Gott froh, wenn ich das nicht machen muss und wenn du das übernimmst, und uns auf dieser Grundlage darüber austauschen und besprechen, wer zum Beispiel wie viel Elternzeit nimmt. Und was ich aber auch super wichtig finde, ist, dass das auch nicht in Stein gemeißelt sein muss. Also ich war zum Beispiel auch so eine der Mamas, die, als sie schwanger wurde, gesagt hat, ja, ein Kind ist ja keine Krankheit, ich habe voll Bock auf meinen Job, ich will nach 6 Wochen wieder zurück in der Klinik sein. Also ich war damals auch an der Uniklinik und es war so voll so, wie klar gehe ich zurück ins Office? Und der Konrad, ja geil, der hat Bock auf Elternzeit, der soll er mal machen, und ich soll sie mir zum Stillen bringen und ich arbeite einfach weiter. So. Und habe dann aber auch relativ schnell festgestellt, so, ich glaube, ich würde mir meine Elternzeit doch gerne auch nehmen. Und das finde ich auch wichtig, dass solche Entscheidungen nicht in Stein gemeißelt sein müssen, sondern dass wir uns auch als Paar die Freiheit zusprechen, dass das organisch sein darf, dass wir da auch Anpassungen vornehmen dürfen und mitunter auch müssen. Nicht zuletzt, weil wir ja auch gar nicht wissen, was kriegen wir überhaupt für ein Kind. Ja, also ich hatte zum Beispiel mit der Mala eine Tochter, die war total, war eine ganz zarte, feine, sehr Mama-anhänglich. Ja, und ich war eben auch in diesem Ding von, ich habe es total genossen, Mama zu sein. Ich fand es voll schön, daheim zu sein. Mich hat das gar nicht gerufen, wieder zurück in die Psychiatrie zu gehen, sondern ich war voll happy daheim. Und dann darf das auch angepasst werden, finde ich.
Wenn wir mal bei deinem Beispiel gerade bleiben, lernt man denn eigentlich beim zweiten Kind automatisch dazu und macht Dinge ganz anders als beim ersten, wo man sagt, da müssen wir jetzt vielleicht wirklich mal aus den Fehlern vielleicht lernen, die wir gemacht haben?
Also bei uns war es so, ja, und ich denke, so ein Stück weit ist das ja auch menschlich, dass wir sagen, okay, wir machen etwas zum allerersten Mal und natürlich machen wir da Fehler, und im besten Fall erkennen wir die und stellen uns danach die Frage, so, hey, was möchten wir denn verändern, damit es allen Beteiligten möglichst gut geht oder besser geht? Und jetzt gerade, um noch vielleicht auch nochmal so den Bogen zu spannen zum Thema Paarbeziehung, haben der Konrad und ich schon echt viele aus dem ersten Scheitern mit unserer ersten Tochter gelernt. Gerade was sowas angeht, wie welche Bedeutung, welche Relevanz, welche Priorität schreiben wir auch unserer Paarbeziehung zu. Das ist beim ersten Kind komplett hinten runtergefallen. Wir haben uns ja komplett vergessen und verloren und aus den Augen verloren, ja tatsächlich bis zur Trennung hin, sodass wir dann wirklich als wir dann uns wieder berappelt haben und entschieden haben, so hey, wir möchten ein zweites Kind miteinander haben und das wirklich von Anfang an viel mehr im Fokus hatten, dass das nicht mehr passiert und dass wir uns wirklich bewusst die Zeit für uns als Paar nehmen, weil wir es nochmal ja sehr schmerzhaft erfahren haben, dass wir einfach das Fundament sind für die Familie, die wir uns beide wünschen.
Du hast für dein Buch auch eine Studie gemacht, hast 1000 Elternpaare befragt, um auch herauszufinden, wo denn eigentlich, gerade auch im ersten Jahr zum Beispiel, um den Wert mal zu nehmen, der Fokus lag, und 98,8% der Elternpaare haben gesagt, ja, im ersten Jahr lag der Hauptfokus auf dem Kind. Mhm. Bei so viel Fokus, ja, wie du auch schreibst, rückt die Paarbeziehung natürlich so ein bisschen in den Hintergrund. Aber was ich mich dabei frage, ist, wie bekomme ich denn mehr Fokus auf das Paar auch in die Geschichte rein? Weil mit dem Kind ist ja alle 5 Minuten irgendwas. Es schreit, dann muss es da wieder hin, dann der nächste Arztbesuch, dann muss man sich darum kümmern. Es ist ja alle 5 Minuten irgendwas, gerade am Anfang. Und man ist ja ohnehin schon total überfordert mit den ganzen Aufgaben, die da neu auf einen zukommen.
Ja, voll. Wichtige und gute Frage. Ich denke tatsächlich viel über das Bewusstsein darüber. Es geht gar nicht so sehr um irgendwelche, also gar nicht so sehr um die Dauer der Zeit, die wir miteinander verbringen oder auch den Inhalt der Dinge, die wir miteinander tun. Also das muss nicht die Date Night am Samstagabend bei Candlelight und anschließendem pornösen Sex sein, damit wir irgendwie sagen, okay, jetzt haben wir eine gute Zeit miteinander gehabt, sondern wir dürfen da wirklich den Fokus wieder viel mehr darauf setzen, dass wir uns im Alltäglichen bewusst begegnen. Und dafür brauchen wir nicht viel Zeit dafür braucht. Also es ist toll, wenn man das mal schafft. Ja, und bitte wartet nicht so lange damit, wie es Konrad und ich getan haben beim ersten Kind, ja, bis wir mal externe Hilfe in Anspruch genommen haben, dass wir als Paar Zeit miteinander hatten. Aber auch hier, das muss nicht der Donnerstag oder der Freitagabend sein, ja, wo du dann halt irgendwie komplizierten Babysitter brauchst, sondern das darf die Nachbarstochter sein, die das Kind um 10 Uhr abholt am Sonntag, damit ihr zusammen Kaffee trinken gehen könnt oder frühstücken gehen könnt oder spazieren gehen könnt oder im Bett liegen bleiben könnt. So, also auch da so ein Stück weit unkonventionell zu denken und über den Tellerrand hinaus zu denken, was geteilte Zeit sein kann und auch sein darf. Und darunter fällt für mich schon auch die 30 Sekunden umarmen, wenn ihr abends im Bett miteinander liegt oder euch eine Minute in die Augen schauen, wenn ihr morgens aufwacht, euch zu begrüßen am Morgen, wenn ihr euch das erste Mal seht, euch anzulächeln, wenn er dir ungefragt beim Wickeln die Feuchttücher reicht. Also all diese kleinen Dinge, A, bewusst zu setzen und dadurch den Alltag zu gestalten, aber sie auch als solche anzuerkennen, wahrzunehmen und zu verbuchen. Und da ist tatsächlich mehr, ja, also mehr ist mehr. Je mehr man das tut, desto besser. Und nochmal, da geht es nicht um Dinge, die irgendwie viel Zeit oder Geld oder Kapazitäten brauchen, sondern vielmehr um das Bewusstsein darüber, dass es wichtig ist und dass wir das weiterhin setzen und fahren dürfen und sollten.
Also eher Qualität mit hoher Frequenz statt Quantität mit langen Phasen sozusagen, nur damit man möglichst viel Zeit verbringt.
Ja, also zumindestens, wenn die Kinder sehr klein sind, ja. Ja, also spätestens so mit dem 3. Lebensjahr wird ja einfach auch sind Kinder ja auch entwicklungspsychologisch dazu in der Lage, auch wirklich stabile Bindungen und Beziehungen zu anderen Personen einzugehen. Und ich finde, da dürfen wir uns als Paar das schon auch rausnehmen, zu sagen, so, hey, wir dürfen da auch Instanzen für unsere Kinder etablieren, wo sie sich natürlich wohlfühlen, gut fühlen, wo sie gut aufgehoben sind, wo Beziehungen aufgebaut werden können. Und wenn die Kinder älter sind, finde ich das super, super wichtig, dass wir uns das als Paar auch rausnehmen, diese Zeiten zu schaffen, wo wir auch wirklich wieder die Möglichkeit haben, Paar zu sein. Also für den Konrad und für mich war das jedes Mal so, also fast schon erschütternd zu sehen, wie viel das mit uns macht, wenn wir mal einen Abend zusammen wieder haben. Ja, ich kann mich so gut daran erinnern, als wir das erste Mal über Nacht in Berlin waren und abends feiern gegangen, also erst essen waren, dann sind wir noch feiern gegangen und wir konnten am nächsten Tag noch miteinander ausschlafen. Und das war so krass zu sehen, was das für einen Effekt hatte auf uns und wie verknallt wir auf einmal wieder miteinander waren und wie gut es uns auf einmal wieder miteinander ging und was das dann auch wieder für einen krassen Impact, für einen krassen Einfluss auf unser Familiensystem hatte, als wir da verknallt und happy wieder heimgekommen sind. So. Und das finde ich schon auch wichtig, dass wir uns das nehmen in Kombination mit dem Fokus auf viele kleine Dinge. Aber natürlich, ne, wenn das Kind gerade krank ist oder noch sehr, sehr klein ist und du dich vielleicht auch gar nicht wohlfühlst, das in Hände von anderen Betreuungspersonen zu geben, ist das, was du gerade gesagt hast, mit der, wie war es so schön? Sag nochmal, eher hohe Quantität mit viel Qualität.
Qualität mit hoher Frequenz statt Quantität mit erzwungenen langen Phasen oder so.
Das klang extrem klug. Das würde ich gerne genauso mitnehmen, ja.
45,5% der Befragten aus deiner Studie haben gesagt, dass der Fokus sich nie wieder so wirklich hin zur Beziehung richtet. Hat man dann überhaupt noch eine richtige Beziehung oder ist es nur noch Elternsein?
Das ist halt das, was häufig passiert. Wir werden so zu so Funktionsmaschinen, die eigentlich nur noch damit beschäftigt sind, irgendwie den Alltag runterzurocken, der super anspruchsvoll ist in der heutigen Zeit. Der Tatsache müssen wir uns bewusst sein. Aber eben genau die Tücke, ja, was eben nicht passiert, dass wir so darauf bedacht sind, alles mit den Kids möglichst gut hinzubekommen. Im besten Fall ist uns vielleicht noch irgendwie freischaufeln, dass jeder für sich auch noch irgendwie ein bisschen Zeit hat, mal zum Sport gehen kann oder seine Mädels oder seine Jungs treffen kann. Und dann eben das, was viel zu häufig in 45,5%, also fast in jeder zweiten Beziehung passiert, nämlich, dass die Paarbeziehung komplett hinten runterfällt. Und deswegen nochmal betont, es ist so sau wichtig, dass wir uns als Paar der Bedeutung dessen bewusst werden, wie wichtig das am Ende auch für die Kinder ist, dass wir uns als Paar bewusst auch mal wieder kinderfreie Zeit nehmen, wo wir Paar sein können.
Jetzt könnte ich ja sagen, du bist ja eigentlich Expertin in dem ganzen Thema, beschäftigst dich damit, hast schon ganz viel gesehen, hast schon ganz viele, ganz vielen Eltern auch geholfen und so weiter. Aber trotzdem scheinst du ja auch in so eine Situation hineingerutscht zu sein, ohne das vielleicht auch so richtig zu reflektieren in dem Moment. Wie würdest du das heute im Rückblick sehen? Wie konnte dir, also gerade dir mit all dem Fachwissen sowas passieren?
Also das ist ja genau das, womit ich auch raus möchte, eben zu sagen, schaut mal, ich war schon Psychologin, Psychotherapeutin, ich hatte das ganze paartherapeutische Wissen. Ich hätte dir auch damals, als der Konrad und ich die Karre gegen die Wand gefahren haben, ich hätte dir schon damals sagen können, was wir alles falsch gemacht haben. Und trotzdem sind wir da reingeschlittert, eben mit der Hoffnung, dadurch auch so ein Stück weit das Stigma zu nehmen, dass irgendwas an dir, an euch oder an der Beziehung falsch sein muss, weil das passiert einfach. Es passiert so vielen, eben selbst der Paartherapeutin und ihm. So, also auch wir sind da reingeschlittert und das ist noch kein Urteil über die Beziehung oder kein Grund an dir selbst oder an eurer Beziehung zu zweifeln, sondern meines Erachtens einfach nur stinknormal. Ja, wenn wir Beziehung leben, dann kommen wir früher oder später an Reibungspunkte miteinander. Also schau, wir beide, Daniel, ja, wir verstehen uns jetzt für die 45 Minuten, für die Stunde, die wir miteinander verbringen, verstehen uns bestimmt super. Ja, wir werden beide rauskommen und sagen, ach, das war ein nettes Gespräch, der Daniel total sympathisch und du hoffentlich auch das Gleiche über mich. So, aber dann lass uns mal einen Monat zusammen in diesem Setting miteinander sein. Wir werden früher oder später an Punkte kommen, die uns aneinander nerven, die uns aneinander stinken. Und das ist so normal. Und dann kommt ja auch noch on top dazu, dass niemand von uns das gelernt hat, wirklich konstruktiv, wirklich Nähe schaffen, Verbindung halten mit schwierigen Gefühlen und mit anspruchsvollen Beziehungsmomenten umzugehen. Also mir hat es niemand beigebracht und ich denke, ich bin damit sehr repräsentativ. Bei meinen Eltern habe ich es nicht beobachten können. Die haben sich auch nicht mit mir hingesetzt und haben mich dabei unterstützt, meine Gefühle zu erkennen, Gefühle zu benennen, das Ganze gewaltfrei zu kommunizieren, in eine konstruktive Konfliktklärung mit meinen Geschwistern zu gehen, und über die Schule müssen wir gar nicht erst sprechen. So. Und da auch so ein Stück weit milde und nachsichtig mit sich selbst, aber auch mit dem Partner, mit der Partnerin zu werden, dass das uns halt niemand beigebracht hat. So. Und für Konrad und für mich war das ein super, super wichtiger, wieder verbindender Faktor, dass wir uns genau das zugesprochen haben, zu sagen, so, ja, fuck, jetzt stehen wir beide da, wir wissen nicht, wie es geht, und wir tun uns gegenseitig weh, und das ist voll doof. Aber wir wollen es wirklich miteinander lernen. So, das war das, was uns wieder zusammen ins Boot gebracht hat und deswegen so ein wichtiger Step für uns war. Und auch deswegen gehe ich so transparent damit raus, zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn ihr gerade noch gar nicht wisst, wie es geht. Weil wenn ihr euch gegenseitig zusprecht, es nicht wissen zu müssen, aber beide bereit seid, es miteinander lernen zu wollen, dann ist eigentlich alles da, was es braucht.
Du beschreibst in deinem Buch ja verschiedene Konfliktpunkte, die gerne immer wieder hochkommen und die man am besten vermeiden sollte oder nicht vermeiden sollte, aber man sollte damit anders umgehen, als man es vielleicht so ganz intuitiv machen würde. Einer davon ist das Thema Erziehung. Und da kam bei mir so ein bisschen die Frage auf, wenn man mal über so Elterngenerationen hinweg denkt, sehe ich eigentlich gerade zwei Dinge, die irgendwie immer wieder hochkommen. Das eine ist, ich möchte es auf keinen Fall so machen wie meine Eltern. Und das andere ist, ich habe aber 200 Ratgeber gelesen und möchte alles auf jeden Fall richtig machen und am besten noch ganz viel auf Instagram und Social Media davon posten. Die eine Frage, was von den beiden Dingen überwiegt denn aus deiner Sicht und wie löse ich das denn in so einem Elternkonstrukt? Weil vielleicht kommen ja sogar beide Welten aufeinander, wenn der Vater sagt, mein Vater hat Dinge gemacht, die möchte ich auf gar keinen Fall wiederholen und habe diesen inneren Konflikt da mit mir, weil vielleicht alte Muster dann doch immer wieder mal hochkommen. Und auf der anderen Seite vielleicht die Mutter sagt, ich habe mich da jetzt ganz intensiv mit beschäftigt und ich weiß, wie es geht und will es genauso machen und habe den Anspruch, das alles perfekt zu machen.
Also erstmal finde ich das eine total schöne Faustformel, erstmal um eine Grundorientierung zu schaffen, sich die Frage zu stellen, was ist denn das, was du für dein Kind unbedingt möchtest? Also, weißt du, wo du wirklich so sagst, das ist mir super, super wichtig. Das will ich auf jeden Fall Leben vermitteln und so weiter. Bei mir war es so dieses Ding, so, ich will meinen Kindern auf jeden Fall signalisieren, ich bin da. Ich halte sie mit, ich möchte meinen Kindern dieses Gefühl von bedingungsloser Liebe geben, dass ich voll am Start für da bin. Ich will eine präsente Mama für sie sein. So. Und das, was wir uns für unsere Kinder meistens in der Tiefe ganz sehr erhoffen, ist super, super häufig was uns selbst gefehlt hat. Also was mir in meiner Kindheit gefehlt hat, war so dieses Gefühl von so, hey, ich werde gesehen, ich werde auch erkannt und gewürdigt mit dem, was ich bin und was ich mit einbringe. So. Und dadurch entsteht ganz häufig zwar eine schöne Absicht und eine wichtige Intention. Also es ist ja cool, jetzt in dem Fall von mir, wenn ich das so sagen darf, es ist ja cool, mit der Absicht ranzugehen, zu sagen so, hey, ich will, dass meine Kinder sich bedingungslos geliebt fühlen. Das ist ja eine gute Absicht und eine wichtige Intention. Aber weil es eben super, super häufig aus einem alten Schmerz heraus angetrieben ist, häufig verbunden mit viel Druck und mit viel Emotionalität. Ja, und wenn ich jetzt mit diesem alten Druck und mit dieser alten Emotionalität diese Absicht im Familienalltag vertrete und er dann kommt mit so, ja, das ist aber doch jetzt gar nicht so wichtig und da können wir doch auch mal fünf gerade sein lassen, dann ist es automatisch eine existenzielle Bedrohung für mich, weil ich aus einem alten Schmerz heraus angetrieben bin. Und deswegen ist es meines Erachtens super, super wichtig, dass wir als Eltern eine Klarheit darüber haben, mit was für alten Verletzungen komme ich vielleicht auch in diesen Erziehungsanspruch rein. Und du hast schon zwei sehr, sehr wichtige genannt, weil das ist super häufig, also die Leistungsstrukturierung, dass wir so dieses Gefühl haben von, ich muss es besonders gut machen, ich muss alles richtig machen, damit ich auch, ja, das sind so diese wie sie ein bisschen böse in Verruf geraten sind, so diese Helikoptermütter, die ja auf gar keinen Fall möchten, dass ihr Kind irgendwas und so weiter. Und da dahinter steckt eben häufig so eine Unsicherheit von reich ich eigentlich aus mit dem, was ich beitragen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Eltern eine Klarheit darüber haben, was bringe ich da eigentlich für Shit mit rein? Ja, also was ist mein biografischer Background? Warum vielleicht auch sowas wie eine Erziehungsfrage schnell, ja, einfach sehr viel Dynamit, sehr viel Dynamite, sehr viel Zunder haben kann und wirklich existenzielle Konflikte auslösen kann. Liegt in 80% der Fällen daran, weil wir selber noch in einem alten Film gefangen sind. So. Und wenn wir das gegenseitig klar haben, ja, also ich nehme noch mal ein Beispiel von Konrad und von mir. Ich hatte dieses Ding von, mir ist es ganz arg wichtig, dass sich meine Kinder gesehen fühlen. Und deswegen war auch ich mit so einer Leistungsstrukturierung in der Erziehung am Ende auch drin. Ja. Und Konrad kam auf der anderen Seite eher mit so einer Struktur rein von, so ist egal, wie doll ich mich anstrenge, ich kann es ja eh nicht recht machen. Ja, das war seine Struktur. So, und das hat sich super häufig gebissen. Ja, so ich wollte immer mehr machen und tun und Familie-Led und Baby-Led Weaning und er hat immer mitgemacht. Und das hat eine ganze Weile lang funktioniert und ich habe mich damit aber komplett alleingelassen gefühlt. So, ne, ich hatte so das Gefühl von, okay, die ganze Verantwortung liegt jetzt auf meiner Schulter und wo ist eigentlich er am Start, warum bringt er nichts mit ein? Und das hat bei ihm wiederum den Schmerz berührt von, ja, aber ich mach doch schon alles, was willst du jetzt noch von mir? So. Und das war der Konfliktpunkt. So, ich hatte das Gefühl, es liegt zu viel Verantwortung bei mir. Und er war so, ja, was willst du denn jetzt noch? So, mach doch schon so viel. So. Und da haben wir uns Augen, also es wirkte so, als hätten wir uns eigentlich über Erziehungsfragen gestritten. Aber eigentlich ging es darunter um ganz andere Themen. So, to keep a long story short, ich glaube, die Themen müssen auf den Tisch und wir müssen uns als Paar beginnen, über diese Themen zu unterhalten, bevor wir uns wieder überhaupt erst auch konstruktiv den Erziehungsfragen widmen können.
Was ich oft beobachte bei Eltern, gerade bei jungen Eltern, und vielleicht bediene ich damit jetzt aber auch ein Stereotyp, was du mir gleich gerne um die Ohren hauen darfst, aber was ich oft beobachte, gerade bei jungen Müttern, ist, dass die erstmal vollkommen bedingungslos Vollgas in dieser Rolle aufgehen und machen und machen und machen und machen und machen und sich auch erstmal nicht beschweren, dass es viel ist, dass es zu viel ist. Und wie so eine Regentonne füllt sich diese Tonne immer weiter auf und irgendwann kommt dann dieser eine Tropfen und da steigt irgendwie so eine Gereiztheit immer weiter an und irgendwann läuft dieses Fass über und explodiert regelrecht und der Vater auf der anderen Seite tut erstmal vollkommen überrascht, was denn jetzt da eigentlich los ist, weil sie hat ja nie was gesagt, dass es ihr zu viel ist und dass es anstrengend ist und überhaupt. Ist das so ein Muster, was häufig vorkommt oder ist das nur in meinem Umfeld so und was kann ich dagegen tun? Also muss ich eigentlich, egal ob jetzt Vater oder Mutter, es kann ja in beide Welten reinspielen, aber muss ich da nicht auch von Anfang an einfach viel transparenter auch über eigene Überlastung, über eigene Herausforderungen sprechen mit dem Partner, damit der andere oder die andere das auch besser einschätzen kann, was da eigentlich in mir gerade vorgeht?
Also ja, das ist eine gängige Strukturierung. Ja, so dieses Ding von, also auch was klassischerweise viele Frauen haben, nicht nur, aber schon eine gewisser Geschlechtertrend da. So dieses Ding von die anderen immer wichtiger zu nehmen als sich selbst, die Tendenz über die eigenen Grenzen auch hinwegzugehen, zu dienen, da zu sein, zu machen und zu tun. Immer so ein Stück weit verbunden mit der Hoffnung, dass wenn ich mich nur ausreichend genug anstrenge, dass ich dann irgendwann doch noch was zurückbekomme. So, ja, das heißt, es ist nur sehr bedingt ein aus einer Fülle heraus Gebendes, aus einer Fülle heraus Dasein, also aus einer Fülle heraus in Präsenz sein fürs Kind, für den Haushalt, für die PartnerInnen, ja? Sondern getrieben aus einer unerfüllten kindlichen Sehnsucht. Wenn ich mich nur richtig anstrenge, dann wird es vielleicht irgendwann noch honoriert. So, also ja, das ist eine gängige Strukturierung, die häufig bei Frauen da ist. Ja, ich mach, in der Hoffnung, dass er sieht, was ich mache und mich dafür wertschätzt und ich dann doch noch das Gefühl bekomme, okay, geil, ich bin geliebt oder ich bin gehalten, ich bin wichtig. So. Und ja, ich sehe das auch als, also ich nehme mich da gar nicht raus, ich habe das auch lange falsch gemacht, dass ich den Konrad so ein Stück weit dahingehend erzogen habe, in Anführungsstrichen, nicht in eine Veränderung zu gehen. Also Beispiel, wenn Konrad die Küche macht und denkt, der ist fertig, fange ich gerade erst an. Also der Klassiker von, wie häufig habe ich ihm gesagt, so Mann, ey, wenn du die Küche machst, dann bitte mach die Herdplatte sauber, die Arbeitsflächen abwischen gehört auch mit dazu und wenn du dann noch fegen könntest, das gehört halt zum Küchenmachen auch mit dazu. So. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich halt, ne, also, beziehungsweise dass viele machen, ist, dass ich dann in die Küche gegangen bin und motzend dann halt auch die Arbeitsfläche sauber gemacht habe und noch gefegt habe und die Arbeitsfläche drüber doch noch sauber gemacht habe und ich über ihn aufgeregt habe, dass das schon wieder nicht getan hat. So, aber warum sollte er denn jetzt in eine Veränderung des Ganzen kommen? Weil das ist ja dann gemacht, fragte sie. Ne? Also wir erziehen ganz häufig unsere PartnerInnen auch zu einem gewissen Verhaltenstrend. So. Und wenn ich jetzt anfange zu meckern und zu zetern und zu schimpfen, dann erziehe ich ihn auch eher dahingehend in die Richtung, dass er keinen Bock mehr hat, mir zuzuhören. So. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass es super, super wichtig ist, dass wir uns, ich bleibe jetzt einfach mal in der Konstellation, sie zu ihm, gilt gleichermaßen auch andersrum. Ja? Aber dass jetzt in dem Fall sie es schafft, sich wirklich authentisch und wahrhaftig aus einem Gefühl, also wirklich im Kontakt mit dem Gefühl heraus zu zeigen, was es mit ihr macht, wenn er die Küche nicht aufräumt, ja, oder wenn er die Oberfläche nicht sauber macht, sich damit wirklich zu zeigen, was es in dir berührt. Ich habe das Gefühl, es ist dir komplett egal, was ich sage und es schmerzt nicht. Ich sag dir, was ich brauche und du übergehst es, das tut weh. Sich damit zu zeigen, anstatt zu meckern, dass die Fläche schon wieder nicht, also dass die Arbeitsfläche schon wieder nicht abgewischt ist. Das ist ein wichtiger erster Step. Und was meiner Erfahrung nach dann auch häufig dazu führt, dass das Gegenüber auch wieder eine Bereitschaft hat, zu sagen, okay, jetzt checke ich erstmal, worum geht's hier eigentlich? Es geht hier ja jetzt nicht um Arbeitsoberflächen abwischen, sondern es geht darum, dass sie merkt, ich höre ihr zu. Es geht darum, dass sie merkt, ich berücksichtige, was sie braucht und dass dann das auch wieder die Bereitschaft auf der anderen Seite stärkt, da auch wirklich in die Umsetzung zu gehen. Kannst du mir da zustimmen, Daniel, so als Mann und Papa? Würde das bei dir auslösen, wenn ich dir das sagen würde?
Also die Papa-Rolle habe ich noch nicht ausprobiert, aber als Mann kann ich das, glaube ich, nachvollziehen, ja.
Gut. Das freut mich.
Aber damit wir uns am Ende nicht umbringen, um nochmal den Kreis zu schließen sozusagen, was würdest du denn eigentlich sagen, was ist denn so ein Moment, wo dann beide auch vielleicht sagen sollten, wir kommen irgendwie hier zu zweit nicht so richtig weiter, lass uns doch mal schauen, ob wir uns nicht externe Hilfe dazu holen können.
Also meines Erachtens ist es immer eine gute Idee, wenn ihr festgefahrene Dynamiken habt. Ja, also wenn du wirklich so das Gefühl hast, von so, oh, wir kommen da nicht weiter, wir zerfetzen uns immer wieder wegen demselben Shit, vielleicht sogar auch schon ein gewisses Muster erkennt. Ja, das ist immer wieder dasselbe in Grün. Ich fühle mich nicht gehört, du fühlst dich ständig nur kritisiert. Also wenn sich die Dinge so festgefahren haben, denke ich, dass es immer eine gute Idee ist, nochmal von einem externen Objektiv draufblicken zu lassen. Und tatsächlich muss das auch gar nicht immer zwangsläufig ein Therapeut, eine Therapeutin sein, sondern manchmal hilft es tatsächlich auch schon, wenn man sagt, so, hey, wir schnappen uns ein befreundetes Paar und reden mal in deren Gegenwart über das Thema. Weil das schon total viel verändert, auch einfach an der Dynamik und an der Struktur. So. Konrad und ich, wir haben, also wirklich, die Anekdote erzähle ich jetzt noch mal kurz, aber wir haben ja auch einen Campus gegründet, wo wir Eltern begleiten und auch eine Paarsprechstunde haben. Und der Konrad und ich, wir haben irgendwann angefangen, unsere Konflikte in den Paarsprechstunden auszutragen, weil wir dadurch gezwungen waren, uns zusammenzureißen, weil wir wussten, okay, unsere TeilnehmerInnen gucken uns ja jetzt gerade zu. So. Und es war natürlich für die auch ein Mehrwert, weil sie uns als Modell hatten und so weiter. Aber das hilft. Also die Anwesenheit von anderen kann tatsächlich helfen, sich auch nicht so ganz in den emotionalen Strudel reingeben zu lassen, sondern ein Stück weit Fassung zu bewahren und weiterhin auch konstruktiv miteinander zu reden und dann natürlich auch die Feedbackschlaufe zu haben, zu sagen, was war es gerade, aber schon, nee, also das war jetzt gerade schon ein Schlag in die Magengrube, so. Das hätte mich auch verletzt, wenn du das zu mir gesagt hättest, so diese Rückkopplung, Instanzen sich zu holen, muss nicht immer der Paartherapeut sein. Wir haben damit total gute Erfahrungen gemacht. Wir machen das tatsächlich mit, wir haben so ein paar befreundete Paare, bei denen es also wo wir das wirklich gegenseitig mega schätzen. So, wenn wir uns treffen, wir haben, ne, machen das gerne, dass wir dann so Übernachtungspartys machen. Das heißt, die Kids, wir pennen dann da oder wir parken den Bus vor deren Tür, dass wir wirklich so den Abend dann auch miteinander haben und wirklich auch miteinander reden können. Und für uns war das super, super, also ein ganz, ganz wichtiges Tool, mit befreundeten Paaren in Anwesenheit von befreundeten Paaren über unsere Themen zu reden. Das kann sehr, sehr fruchtbar sein.
Wie merke ich denn eigentlich den Unterschied zwischen kleinen Streitereien auf Basis von Themen, die man eigentlich ganz leicht lösen kann? Also Herdplatte einmal auch nochmal drüber wischen, ist ja jetzt keine große Aufgabe, das irgendwie zu lösen, wenn man merkt, das bedeutet der anderen Person viel. Aber dann gibt's ja irgendwann so ein Aufstauen von Konflikten, das dann irgendwann auch überschlägt zu so einer dauerhaften Genervtheit von der anderen Person, sobald da wieder irgendwas passiert und das dann ja schnell in so eine beziehungsexistenzielle Krise hineinläuft. Wo merke ich denn, in welcher Phase ich da gerade bin?
Ziehst du auf die lösbaren und dynamischen Konflikte ab?
Mhm.
Ja. Also, wichtige Unterscheidung aus der Psychodynamik ist, dass es tatsächlich im Familiensystem sogenannte lösbare Konflikte gibt. Das heißt, die wir wirklich auf der Verhaltensebene miteinander besprechen und klären können. Also eben zum Beispiel, ich trete an Konrad heran und sag so, du, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich hab das Gefühl, es ist irgendwie zu wenig Liebe da. Und ich fände es cool, wenn du mir das wieder häufiger im Alltag signalisieren könntest, dass ich dir wichtig bin. Und dann sagt er so, oh Mensch, das ist ja super. Vielen Dank, dass du mir das so ehrlich sagst. Wie kann ich dir denn signalisieren, dass ich dich liebe? Und ich sag, ja, bring mir einen Blumenstrauß mit. Und das fände ich schön. Und er kommt am nächsten Tag und bringt mir einen Blumenstrauß mit. Und ich kann sagen, ah, wie schön, ein Blumenstrauß, vielen Dank. Und also ich kann dann den Blumenstrauß auch wirklich von Herzen annehmen und damit ist gut. Dann haben wir einen lösbaren Konflikt. Ja, wir konnten das eigentliche Thema auf den Tisch legen. Wir konnten einander zuhören, die Gegenseite berücksichtigen oder wir finden einen Kompromiss. Wir berücksichtigen die Kompromisse und damit ist das Ding aus der Welt. Das ist aber tatsächlich nur in 20% der Fällen der Fall. Also in 20% der Konflikte innerhalb von Familien haben wir einen lösbaren Konflikt. In 80% der Fälle haben wir sogenannte, also ich nenne es dynamische Konflikte. Fachliteratur sagt unlösbare Konflikte. Ich fand das zu pessimistisch, weil ich finde, wir können auch mit diesen Konflikten lernen, umzugehen. Deswegen nenne ich sie dynamische Konflikte. Also eben zum Beispiel, Konrad bringt mir den Blumenstrauß mit. Und ich ärgere mich dann darüber, dass er mir den ja nicht so überreicht hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, und deswegen bin ich sauer, weil er mir zwar Blumen mitgebracht hat, aber die Übergabe ja total daneben war und habe dann wieder einen weiteren Anlass, weiterhin sauer auf ihn zu sein. So. Ja, also wenn wir in sowas drinstecken, dann haben wir es sehr wahrscheinlich mit einem dynamischen Konflikt zu tun. Das heißt, es geht um ganz, ganz andere Themen. Die eben in den meisten Fällen tiefer sitzende Aspekte betreffen. Da geht es dann nicht mehr um Blumen, sondern oder um Geschenke oder um mehr Wertschätzung, sondern es geht um solche Sachen wie Vertrauen oder ja, also um tiefer sitzende Schmerzpunkte. Und die sind meines Erachtens nicht unlösbar, aber zumindestens brauchen wir andere Ansatzpunkte, um mit denen gut umgehen zu können.
Ja, wer darüber noch mehr erfahren will, der soll mal in dein Buch reinlesen. Aber ich danke dir erstmal sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wir schon mal so einen kleinen Teaser darauf quasi geben konnten, was man da so alles sonst noch lernen kann in deinem Buch. Danke dir.
So gerne. Vielen Dank für deine tollen Fragen und auch, ich habe es ja schon im Intro kurz gesagt, für eure tolle Arbeit, die ihr macht. Ich bin wirklich ganz arg dankbar, dass es Menschen wie dich und euch gibt, die dieses Wissen so raustragen.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.